Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior Neumann und heute an meiner Seite ist Heiri. Heiri ist Steuerberater und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir hatten so ein kleines Vorgespräch und du hast mir erzählt, dass dein Weg zum Steuerberater sein, zur eigenen Kanzlei jetzt nicht so super geradlinig war. Und ich bin sehr gespannt, mehr über diesen Weg und die links und rechts, die Hürden, die du nehmen musstest, zu erfahren. Erstmal herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Hallo Melchior, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu Gast zu sein. Das ist für mich tatsächlich Premiere. Ich war noch nie beim Podcast. Umso mehr freue ich mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ja, du hast mich ja gerade kurz vorgestellt. Ich bin Heiri, 36, seit jetzt einem guten Jahr Steuerberater. Ich komme aus dem schönen Niederrhein, Nähe holländische Grenze, Wesel, vielleicht kennt man das, Nähe Duisburg. Und dort lebe ich und inzwischen bin ich auch dort verheiratet und habe meine eigene Kanzlei.
Wir sind altersmäßig auch nicht so weit auseinander. Geburtsjahr 1990 oder?
89.
89, ja, bin ich auch. Also das gleiches Geburtsjahr. Von daher dicht beieinander. bei mir war es so, deswegen 89 geboren, bei dir Mauer schon gefallen, bei mir noch nicht, wahrscheinlich vielleicht, aber es ist so ungefähr das Jahr. Du hast ja wahrscheinlich jetzt in den 90ern jetzt nicht davon geträumt, Steuerberater zu werden. Aber irgendwie ist es trotzdem dazu gekommen. Diesen Weg würde ich gerne mit dir gemeinsam einmal bestreiten, wie es denn dazu gekommen ist. Vielleicht magst du da mal anfangen. Wo waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Steuerrecht?
Also bei mir war das tatsächlich in der höheren Handelsschule. Also ich habe nach der Realschule die höhere Handelsschule besucht, um dort mein Fachabitur zu machen. Und da hatte ich erst die ersten Berührungspunkte mit Rechnungswesen. So. Hat mir super viel Spaß gemacht, Buchungssätze soll man haben, wie man so schön sagt. Der Lehrer hat dann immer die Buchungssätze an die Tafel gemalt. Wir haben immer gedacht, wie sollen wir das zur Hölle irgendwann mal hinbekommen? Und so hatte ich dann meine ersten Berührungspunkte tatsächlich mit der Steuerbranche. Aber damals wusste ich definitiv noch nicht, dass ich in der Steuerbranche lande, weil ich habe halt höhere Handelsschule Wirtschaft und Verwaltung besucht und da sind so die klassischen Ausbildungsberufe, Bankkaufmann, Industriekaufmann, großen Außenhandelskaufmann. Ja, Einzelhandel war jetzt nicht unbedingt für mich ein Thema. Das waren so die klassischen Berufe, die ich eigentlich angestrebt habe. Dann ja, nach also unzähligen Bewerbungen nie geklappt und so weiter und so fort. Ja, wie das halt manchmal so ist im Leben.
Aber du hast dann wenigstens durch irgendwie die Schule, zumindest die schulische Laufbahn, zumindest zum Rechnungswesen schon mal Punkte gehabt. Das ist ja bei ganz vielen nicht mal der Fall. Also jetzt speziell bei mir jetzt auch. Sport und Mathe-Leistungskurse gehabt. Da war nicht so viel mit Steuerrecht oder sonst irgendwas. Bei mir war es tatsächlich, dass ich mich selber selbstständig gemacht habe und gemerkt habe, wie kompliziert das ist, wo ich dachte, so, da gibt es ein paar Sachen, die ich vielleicht vorher lernen sollte. Und dadurch bin ich überhaupt auf, dass das ein Thema ist, überhaupt erst aufmerksam geworden. Das heißt, du hast über die Schule zumindest schon mal mit Buchungen zumindest zu tun gehabt. Und wie bist du dann, hast du die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht?
Ganz genau, ja. Also das war relativ kurios und wie das manchmal mit dem Schicksal so ist, das war 2008, wo ich mich angefangen hatte zu bewerben. Ich hatte nach der höheren Handelsschule tatsächlich gar keinen Ausbildungsplatz gefunden, habe dann gejobbt, ganz klassisch, um irgendwie auch über die Runden zu kommen. Hast dann in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe bei Burger King tatsächlich gearbeitet.
Und das muss ich, aber ich weiß, das hat nichts mit dem Thema des Podcasts zu tun, aber ich habe letzte Woche mit jemandem darüber geredet, über Mindestlohn. Der ist jetzt ja heute bei, weißt du wahrscheinlich besser, keine Ahnung,
13,90 Euro, ja.
Ich habe auch gearbeitet mit 15, 16. Ich bin 4,50 Euro eingestiegen. Das ist Wahnsinn eigentlich. Was hast du bekommen?
6,50 Euro, das werde ich nicht vergessen, weil ich hatte davor bei einer Logistikfirma gearbeitet, da hatten wir einen Stundenlohn von 5,11 Euro. Tatsächlich, das war sogar noch weniger. Das war schon ein guter Sprung dann auf 6,50 Euro. Ja, und dann habe ich nebenbei noch ein Praktikum gemacht, ganz klassisch im Büro bei einer Firma, weil eigentlich meine Beabsichtigung war, studieren zu gehen, weil wenn man ja den schulischen Teil der höheren Handelsschule erwirbt, dann fehlt ja noch der praktische Teil. Das waren damals, meine ich, 3 Monate gewesen. Die habe ich halt gebraucht fürs Studium. Und dann hatte ich mich aber trotzdem einfach mal spontan online beworben. Damals fing das so ein bisschen an mit den Online-Bewerbungen und dann habe ich mich beim Steuerberater in Essen tatsächlich online beworben, ganz
Ja.
spontan. Ja, und dann wurde ich eingeladen. Erstes Gespräch lief positiv mit meinem damaligen Ausbilder und ich glaube, der Sekretärin war das gewesen. Und die haben mich dann quasi ein weiteres Mal eingeladen und beim zweiten Mal war dann mein Chef quasi dabei. Und dann habe ich die Zusage bekommen im September 2008 für August 2009. Ja, und dann habe ich letztendlich diese Zeit mit Arbeiten überbrückt. Arbeiten und ja, noch
Ja.
und Praktika, genau, und Praktika. Genau, also habe dann die Zeit quasi so aufgefüllt, in Anführungsstrichen. Es war quasi eine Lücke dann, mehr oder
Ja.
weniger.
Und gut, dann hast du die Ausbildung gemacht.
Genau, 3 Jahre.
Wie ist die so verlaufen und oder wo hat sich da schon abgezeichnet, dass das deine Branche ist, oder war das einfach nur so, zum Glück nimmt mich jemand und raus aus Burger King? Oder hast du denn schon gemerkt, nee, eigentliche Steuerberatung, da will ich bleiben, da bin ich zu Hause?
Ja, jetzt rückblickend betrachtet auf jeden Fall, aber ich wusste damals definitiv nicht, dass ich Steuerberater werden will, weil ich hatte eigentlich immer die Intention, das war ja dann auch mein nächster Step, den Bilanzbuchhalter zu machen, freie Wirtschaft, Industrie und
Ja.
irgendwie kaufmännischer Leiter werden auf kurz oder lang. Das war so mein eigentliches Ziel.
Ja.
Gesagt, getan, das war ja dann danach, dann habe ich den BIBO auch tatsächlich gemacht, und dort habe ich dann für mich dann halt festgestellt, bei zwei verschiedenen Industrieunternehmen, ich habe beim großen Konzern auch gearbeitet, in der Industrie. Dort war ich, glaube ich, 6 Monate am Ende. Also ich habe innerhalb der Probezeit da tatsächlich noch gekündigt, bin dann wieder zurück zum Steuerberater gewechselt, habe dann aber irgendwie gesagt, ja, einer ist wie keiner, du hast jetzt nur ein Industrieunternehmen von innen gesehen, versuch doch noch mal dein Glück. Und dann habe ich noch mal 2 Jahre, 3 Monate beim Speditionsunternehmen gearbeitet und war dort tatsächlich Leiter Buchhaltung Personal. Das
Ja.
hat mich aber auch nicht in Gänze ausgefüllt, weil ich hatte nur 2 Mandate letztendlich, die Spedition und die Cargo, wo die LKWs dann waren. Und ich hatte keine Auslastung. Ich habe, glaube ich, am 1. schon direkt den Lohn gemacht für den 10. und am 11. schon wieder den Lohn gemacht für den 20. so geführt. Und mein Weg war für mich noch nicht zu Ende. So, und dann bin ich wieder tatsächlich zurück ins Steuerbüro. Und dann hatte ich irgendwann die Berufsjahre voll und dann habe ich tatsächlich angefangen, mich am Ende des Tages doch schon meinen Lebenstraum zu stellen, dieser Prüfung
Ja.
am Ende des Tages. Das hatte sich dann wirklich erst danach herauskristallisiert. Sonst hätte ich auch den Steuerfachwirt wohl möglich gemacht, weil das wäre schwerpunkttechnisch, rückblickend betrachtet, definitiv die bessere Wahl. Weil bei dem Bilanzbuchhalter ist der Schwerpunkt ja mehr Rechnungswesen und
Ja,
beim
genau. Also
Steuerberater halt nicht weniger.
hatten wir auch schon mal eine Folge ganz explizit, was sind so die Unterschiede von durchgesprochen. Aber ich würde sagen, es passte ja zu deinem Ziel. Also wenn du sagst, du willst ein Industrieunternehmen da irgendwie kaufmännische Leiter für irgendwas, ist Bilanzbuchhalter das Richtige. Wenn deine Karriere in der
Absolut.
Steuerberatung ist, dann genau, dann wäre es jetzt der Steuerfachwirt gewesen. Aber das war ja ursprünglich zumindest nicht dein Ziel. Von daher ist das jetzt zumindest ja inhaltlich logischer Schritt gewesen. Und dein Fazit so zu Industrieunternehmen ist in erster Linie tatsächlich, hast dich nicht ausgelastet gefühlt, intellektuell unterfordert oder?
Ja, tatsächlich für mich nicht das Richtige. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Speditionsunternehmen denke, ich war der Hauptbuchhalter und ich
Ja.
hatte daneben noch 2 Angestellte, die dann Debitoren, Kreditoren gemacht haben. Und ich habe dann quasi die Banken gebucht und die Monatsabschlussbuchung gemacht. Und wenn ich jetzt an heute denke, dass ich selber x Mandate alleine von A bis Z betreue, dann kann man sich vorstellen, wie man sich damals gefühlt hat. Also es hat mich einfach nicht erfüllt. Ne?
Ja.
Also es hat mich einfach de facto nicht erfüllt, ja.
Wie siehst du das natürlich? Das ist ein Riesenthema, deswegen, das müssen wir um Himmels Willen bitte nicht vollständig aufmachen.
Nein, um
Aber
Gottes Willen.
ich finde gerade so bei Buchhaltern in einem Unternehmen, wenn dann so Debitoren gebucht oder Kreditoren gebucht werden, und jetzt mit dem Thema E-Rechnung und künstlicher Intelligenz und solcher Sachen, und du warst ja jetzt auch in so einem Job drin, wie schätzt du das ein? Wird es in 5 Jahren diesen Job des internen Buchhalters geben? Also irgendjemand wird es wahrscheinlich geben. Wahrscheinlich gibt es diese Leitungsfunktion, die du dann innehatte, gab es, aber wahrscheinlich haben diese Personen dann in Zukunft diese Mit- und Zuarbeiter ja wahrscheinlich nicht mehr, weil das ja auch heute schon, dafür brauchst du nicht mal KI und eine E-Rechnung. Vernünftige Lerndateien automatisieren ja schon wahnsinnig viel der repetitiven Belegerfassung, würde ich mal sagen.
Absolut, ja. Also ich glaube definitiv, dass wir oder andersrum, dass die Branche, zumindest was das Thema Industrie, auch beim Steuerberater, dass wir mehr in überwachender Funktion agieren werden.
Ja.
Dass das so automatisiert wird, ich habe das ja jetzt bei mir auch schon so, wenn ich mit der DATEV arbeite, mit dem KI-Automatisierungsservice, ob das hier ASR, ASB ist, er lernt ja de facto von mir. Und das wird ja immer mehr werden, immer mehr automatisiert werden. Mit den ganzen Schnittstellen, die noch dazukommen, glaube ich, dass der Beruf sich auf jeden Fall schlagartig ändern wird, was zur Folge natürlich hat, dass wir dann auch nicht mehr so viel Personal dann brauchen für die zu besetzenden Stellen.
Was ja auch dringend notwendig ist.
Ja.
Das klingt fast negativ im Sinne von,
Ja.
oh, es gibt weniger Arbeitsplätze, aber es gibt ja die ganze Zeit schon weniger Leute für die viel zu vielen Arbeitsplätze aktuell im Markt.
Absolut,
Von
ja.
daher brauchen wir ja diesen Produktivitätssprung irgendwie, um überhaupt in Zukunft noch arbeitsfähig zu sein. Und auch ehrlicherweise ist das, für mich persönlich ist Steuerberatung ja schon so ein Wirtschaftsinfrastrukturanbieter. Anders können viele Unternehmen ja gar nicht ihr Unternehmen betreiben. Und das sah man in Corona ja auch. Ohne die Steuerberatung hätte die deutsche Wirtschaft schon ein größeres Problem gehabt, als sie sowieso schon hatte. Deswegen sind wir eigentlich so ein Infrastrukturanbieter und wir dürfen halt echt nicht reinlaufen, dass wir so eine Unterversorgung haben und dass am Ende die deutsche Wirtschaft ein Problem bekommt, weil es zu wenig Steuerberatungskapazitäten gibt, um so zu sagen.
Absolut, ja.
Und ich wollte gerade sagen, du warst dann irgendwann in der Kanzlei und hast gesagt, okay, lass uns, jetzt werde ich auch Steuerberater. Das war dann wahrscheinlich die Entscheidung für, okay, ich habe jetzt ausprobiert, Speditionsunternehmen und so weiter, irgendwie ist es das nicht. Hattest du da, also was waren da so da deine Überlegungen? Einfach nur, ging es dir nur um einmal den Schein zu haben, um die Selbstchallenge? Wolltest du dich selbstständig machen? Wolltest du irgendwie angestellt sein? Du scheinst ja zumindest erstmal Interesse gehabt zu haben an großen Unternehmen. Da würden sich auch irgendwie Big-Four-Gesellschaften
Ja,
als
klar.
Arbeitgeber anbieten. Was waren da so deine Überlegungen und die Motivation dahinter?
Also meine Überlegungen waren auch so wie jetzt wieder anders tatsächlich. Es kommt ja immer anders, als man denkt und glaubt, wie man so schön sagt. Nee, ich hatte tatsächlich gesagt, ich mache das, ich stelle mich dem und bleib erstmal ein paar Jahre angestellt. Aber ich hatte schon auf kurz oder lang das Ziel, dann mich selbstständig zu machen. Aber ich habe mich
Ja.
damals nicht reif genug gesehen. Also für mich war es damals, wo ich mich der ganzen Sache gestellt habe, also sprich hier Samstagslehrgang und so weiter und so fort, mir hat einfach die fachliche Reife auch gefehlt, definitiv. Ich war ja auch zwischenzeitlich in der Industrie, man ist dann auch
Ja.
raus, ne? Also das ganze das Steuerrecht ist ja sehr kurzweilig und so weiter und so fort. Ich merke das ja jetzt noch extremer. Und dann ist man schneller raus, als man denkt. Und das hat auch wieder seine Zeit gebraucht. Und wie das halt manchmal so ist im Leben mit dem Schicksal, daraus wurde dann doch schneller die Selbstständigkeit, als ich eigentlich selber ja, vorhatte oder mir lieb war.
Ja. Und dann hast du dich angemeldet erstmal zur Vorbereitung, ne? Ich weiß jetzt
Genau.
aus unserem Vorgespräch, du hast mehr als nur einen Versuch gebraucht. Vielleicht magst du uns einmal erzählen, wie war denn der Weg, bis du denn endlich die Bestellung hattest, bis du den Schein quasi in der Hand hattest?
Der war unglaublich lang, unglaublich steinig, aber am Ende des Tages hatte ich tatsächlich auch das Happy End, glücklicherweise. Ich wüsste auch gar nicht, was heute wäre tatsächlich, wenn ich jetzt nicht an mein Ziel gekommen wäre. Gut, jetzt gibt es noch die Reform und so weiter und so fort, aber lassen wir es mal beiseite. Also ich hatte damals 2020, wo Corona dann auch anfing, ganz unvoreingenommen mich dann beim Samstagslehrgang angemeldet, bin dann auch Woche für Woche dahin gegangen, habe dann auch versucht, irgendwie meine Klausuren zu schreiben, nachzuarbeiten. War damals ja angestellt beim Steuerberater und dann gab es irgendwann die Freistellung. Und dann bin ich halt aufs Ganze gegangen, habe gelernt, gelernt, gelernt. Und dann hat es nicht sollen sein. So. Jeder weiß ja bei uns in der Branche, wie die Belastung ist. Ne, daneben
Ja.
hatte ich noch einen Nebenjob, wo ich noch eine Buchhaltung gemacht habe, die ich bis heute tatsächlich mache, aber jetzt in anderer Verantwortung, sagen wir mal, als verantwortlicher Steuerberater. Und die Belastung war einfach zu groß. Ja, summa summarum habe ich tatsächlich alle Versuche aufgebraucht oder alle Versuche gebraucht, die man brauchen sollte zu dem Zeitpunkt, also im Drittversuch im Endeffekt. Hinzu kommt noch tatsächlich, dass ich einmal zurückgetreten bin. Also im Endeffekt bin ich viermal tatsächlich
Viermal.
dann viermal
Wann
hintereinander
bist du
sogar, ja.
zurückgetreten? Also noch relativ am Anfang oder hast du die Vorbereitung ganz mitgemacht und quasi
Nee.
am Klausurtag gesagt, nee, ist nicht.
Also es war tatsächlich so, ich habe mich immer den Tagen gestellt und in meinem Zweitversuch, der dann ja nicht gewertet worden ist, bin ich dann tatsächlich am dritten Tag mit quasi dem Gong um 12 bin ich quasi zurückgetreten. Also da habe ich mich
Okay.
einfach chancenlos
Das
gesehen.
heißt,
Also
du hast wirklich viermal geschrieben, quasi.
ich habe viermal geschrieben tatsächlich, ja.
Wahnsinn.
Wenn man jetzt den zweiten Versuch jetzt so rückblickend betrachtet, ja, kann man sagen, die Klausur habe ich zur Hälfte geschrieben, also drei Viertel. Ich habe mich den aber komplett gestellt natürlich, habe aber nicht die Zeit, die ich da zur Verfügung hatte, ausgekostet oder ausgenutzt, weil ich mich da einfach chancenlos gesehen habe. Also ich habe für
Ja.
mich festgestellt, das wird nichts mehr dieses Jahr, weil der Tag davor auch sehr schwer war für mich persönlich. Wir hatten, glaube ich, einen Verein gehabt mit 8 Punkten, auch so ein richtiger Exot und es lief einfach nicht. Der erste Tag war schon sehr müßig und sperrig und anstrengend. Der zweite Tag wurde dann auch nochmal schwerer, weil ich auch immer den größten Respekt auch vor Tag 2 und der Ertragssteuer hatte. Und beim dritten Tag, dann kam ja noch die Ersatzklausur, da war ja dieses Fiasko-Jahr, wo die Klausur irgendwie ausgetauscht worden ist.
Stimmt,
Kurzfristig
ich habe es
hat
mitbekommen,
man
aber
so
ich wollte gerade
gesagt.
sagen, vielleicht magst du die
Ja.
Anekdote, weil das ist natürlich auch für Prüflinge absolute Stresssituation wahrscheinlich. Aber vielleicht magst du das mal erzählen, was wahrscheinlich nicht jeder Hörer mitbekommen hat.
Weiß. Also es war so, ich hatte im Nachgang nach der Bilanzklausur am dritten Tag irgendwie gehört gehabt, dass die Klausur letztendlich eine Art Ersatzklausur war, weil
Ja.
wohl irgendwie am Vortag auch in NRW ein Teilnehmer die Klausur vom Folgetag bekommen hat und irgendwie nach 5,5 Stunden oder 5 Stunden festgestellt hat, dass er gerade den dritten Tag statt den zweiten Tag schreibt. Das wohl angemerkt hat vorne oder
Angemerkt. Da merkst du,
ja, genau.
wie sehr man im Tunnel und im Modus sein kann, wenn dir das nach
Ja.
Stunden erst auffällt.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite kann man den Teilnehmer auch unter Schutz nehmen oder in Schutz
Nee,
nehmen.
ich meine das zu 100 Prozent.
Tag
Ich glaube,
2 und
jeder
Tag
kennt
3.
das, so sehr im
Ja,
Tunnel und
klar.
vorbereitet zu sein, dass man sagt, okay,
Absolut.
egal was auf mich zukommt, ich arbeite weg. Und also ich finde es eher lustig und es zeigt, wie sehr man in so einer Situation im Tunnel und fokussiert ist, dass man das im Zweifel gar nicht merkt, dass man gerade auf den falschen Gleisen, also auf dritten
Nee,
Tag.
absolut. Man steckt ja auch voller Adrenalin und so. Also
Ja.
das kann man dem Teilnehmer nicht für übel nehmen. Ja, und so kam es dann letztendlich dazu, dass Tag 3 ausgetauscht werden musste, de facto. Weil
Ja.
man hätte ja an einem Tag noch sagen können, was am nächsten Tag drankommt, gefühlt. Aber es nur Hörensagen. Also ich weiß das nicht aus
Mal
sicherer Quelle.
eben die Ergebnisse verraten, so als wenn das
Genau, so ungefähr, ja. Oder
so
an
ein
Themen
sechste
zumindest.
Klasse Mathe Multiple-Choice-Test ist.
Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall zurückgetreten. Und dann hatte ich für mich irgendwie gespürt und festgestellt, es muss sich was ändern. Ich komme so nicht an mein Ziel. Vollzeit arbeiten plus Nebenjob die Buchhaltung plus Steuerberater-Vorbereitungslehrgang mit diversen
Ja, das ist,
Anbietern
also das
versucht.
ist, muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, das ist absoluter Wahnsinn. Ich kenne einige aus meinem Freundeskreis, die sich an der Steuerberaterprüfung versucht haben. Ich muss auch sagen, ich bin nicht mal zurückgetreten. Ich habe mich aber einmal zum Vorbereitungskurs angemeldet und habe dann, bevor ich mich angemeldet gehabt habe, weil zweites Kind gerade auf dem Weg gewesen und muss man auch dazu sagen, bei mir jetzt ChatGPT 3.5 kam raus und ich dachte mir so, und ich war sowieso schon immer sehr technisch, wo ich dachte so, oh, vielleicht ist meine Zeit besser investiert, wenn ich jetzt in Anführungszeichen zum KI-Experten als zum Steuerexperten gibt, weil Steuerberater gibt es ganz viele, KI-Experten in der Steuerberatung gibt es noch nicht so viele. Vielleicht ist das sinnvollere Invest. Vielleicht rede ich mir das Ganze auch nur ein, weil ich gemerkt habe, ich bin fachlich überfordert. Darf jeder selber sich so denken, wie man möchte. Aber deswegen habe ich zumindest war ich schon mal an der Schwelle. Aber ich kenne auch einige Freunde, die auch im Zweitversuch denn erst bestanden haben und so, aber ich kenne auch einige, die es dann halt nach dem zweiten Mal nicht gepackt haben. Ich kenne aber tatsächlich niemanden, der dann nach dem zweiten Mal gesagt hat, okay, nochmal und nochmal und nochmal. Und du hast es ja wirklich quasi viermal komplett durch. Auch wenn,
Ja,
also deswegen
tatsächlich, ja.
ich würde mal sagen, mein Respekt vor dieser Mentalität, da dann wieder auf die Matte zu gehen und zu sagen, nee. Ab jetzt wird es persönlich, ab jetzt ist ein Prinzipiending. Aber es ist ja auch zeitlich und auch geldmäßig für Kurse ja ein riesiges Investment, was du da reingesteckt hast, um das zu schaffen.
Absolut, absolut. Ja, wenn ich jetzt
Jedes Mal
zurückblicke.
neu einen Vorbereitungskurs oder einen Klausurenkurs oder irgendwas wirst du ja jedes Mal wieder neu gebucht haben.
Ja, tatsächlich ja. Also nach dem zweiten Versuch, man hat ja noch die Altklausuren gehabt, aber aufgrund der Rechtslagenproblematik konnte man ja auch nicht immer viel mit diesen Klausuren anfangen auf Dauer. Und
Ja.
dadurch, dass ich ja so viele Jahre dabei war, waren natürlich die Altjahre gar nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe tatsächlich hintenrum, je weniger Versuche ich hatte, desto weniger habe ich tatsächlich investiert, weil ich mich wirklich nur noch auf diese Klausuren fokussiert habe. Also ich habe jetzt keine Intensivkurse mehr gebucht oder irgendwelche Crashkurse oder irgendwelche Finalkurse. Ich habe mich dann wirklich auf diese Klausuren-Problematiken fokussiert.
Ja.
Und dann hatte ich noch das Glück gehabt, dass ich mit einem Korrektor in Kontakt war und seine Klausuren probeschreiben durfte. Hatte ich nochmal drei oder vier Klausuren
Okay.
extra gehabt quasi. Das war so eine Win-Win-Situation. Ich schreibe und korrigiere die gleichzeitig und stelle dann fest, ob da irgendwelche Mängel in den Klausuren sind. Wie auch immer, kann ja
Ja.
auch, muss ja nicht immer eine Lösung sein, kann ja auch beim Aufbau sein. Ja, und dadurch hatte ich dann Klausuren genug. Ich hatte dann von Februar bis Ende August, ne, Ende September hatte ich dann Klausuren geschrieben. Genau, im Oktober ist ja mal die Prüfung. Und tatsächlich in dem dritten Jahr habe ich so wenig wie möglich, also wie nötig auch, bezahlt an Kursen, weil ich
Ja.
einfach nur noch mich mit diesen Klausuren auseinandergesetzt habe, weil es nicht mehr an dieser reinen blanken Theorie lag, sondern wirklich an, wie werde ich mit den Klausuren fertig, wie schnell werde ich fertig,
Wollte gerade
wo
sagen,
muss ich
was
vielleicht
war für
einfach
dich
mal.
das größte Problem? Kann man das so sagen? Gab es das eine größte Problem? Einige haben Angst vor der Prüfung, sind nervös, andere kriegen es zeitlich einfach nicht hin, also die Geschwindigkeit kriegen sie nicht hin. Bei einigen ist, und das wird bei dir, sagst du selber, das Fachliche, die Theorie. Die hast du denn ja irgendwann drauf,
Ja,
wenn du dich so
klar.
lange häufig dann wiederkehrend damit beschäftigt hast. Aber kann man das so sagen, was für dich die größte Herausforderung war?
Am Anfang war das Erwartungshaltung an einen selbst tatsächlich,
Ja.
weil alle immer von einem gewohnt waren, ach, das schaffst du schon und du hast doch auch alles immer vorher geschafft. Dann setzt man sich irgendwann selber unter Druck, dann hat man noch einen Arbeitgeber, der ja eigentlich nur darauf wartet, dass man den Schein mitbringt, damit man in anderer
Da
Verantwortung
bist du schon
dort
gleich
tätig
eingeplant
ist.
als Steuerberater,
Genau, ja klar,
richtig?
natürlich. Ich war auch für Personal vorgesehen und so weiter und so fort und hatte ich auch total Lust drauf und hätte mir auch super Spaß gemacht. Aber wie das halt so ist, hat nicht sollen sein. So, das war die
Ja.
Erwartungshaltung. Irgendwann habe ich von dieser Erwartungshaltung halt losgelassen, weil ich ja nicht mehr angestellt war. So, und dann hatte ich nur noch für mich selber, also für mich war das dann für mich selber nur noch, schaffe ich das unter den Erwartungen, die ich mir selber setze und den Anforderungen, die ich selber habe. Und ich habe dann einfach für mich selber den Weg versucht zu finden. Und ich wollte es auch unbedingt. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Realitätsverlust oder irgendwie, ich habe gar nicht so die, also ich nehme die Dinge nicht so wahr, dass ich sage, ja, jetzt muss man mal gut sein lassen. Ich hab drei Versuche und die drei Versuche werde ich
Ja.
ausnutzen, so wie es halt geht, so, ne?
Ja.
Und wenn es dann nicht sollen sein, dann ist es halt so. Aber das war für mich echt ein Traum. Also bis heute.
Ja.
Den lebe ich. Und ich würde es immer
Ja,
wieder so
deswegen,
machen.
wir reden jetzt die ganze Zeit, wie
Ja.
schwer es war, aber du hast es ja auch, und das ist ja das Beeindruckende, du hast es dann ja wirklich über die Ziellinie gebracht.
Ja, absolut. Ja. Gott sei Dank.
Und das heißt, am Ende, ich wollte gerade sagen, du bist wahrscheinlich auch immer durch die schriftliche. Ich muss ehrlicherweise sagen, so tief stecke ich da ja auch nicht drin. Du hast ja erst eine schriftliche, also da hast du schon gesagt, mehrere Tage, mehrere
Genau.
Klausuren. Und wenn du die bestehst, wirst du ja zu mündlichen eingeladen. Wie oft hast du die mündliche Prüfung gemacht?
Tatsächlich nur einmal. Deswegen musste der letzte Schuss einfach sitzen. Ich hatte leider oder auch glücklicherweise bin ich nie in den Genuss gekommen, zum Mündlichen zu gehen. Rückblickend betrachtet fand ich das auch gut, weil diese Anzahl an Fehlversuchen hat mich dann auch entsprechend irgendwo fachlich gereift, mental auch gereift und ich wusste, jetzt gibt es nicht mehr irgendwie nächstes Jahr nochmal. Ich wusste, dieses Jahr endet das Ganze für mich. Das war für mich
Ja.
felsenfest, also war klar. Ich wusste zwar, dass der dritte Tag nicht gut war, das war auch mein schlechtester Tag, der hat auch die ganze
Ja.
Note versaut, aber ich wusste, für mich endet das dieses Jahr, so oder so. Und das habe ich auch immer nach außen kommuniziert. Und das hat mir auch unheimlich Druck genommen. Wirklich.
Ja,
Also muss ich ehrlich sagen.
ja. Auch gerade, weil wie viele Jahre, also hast du die auch nacheinander? Also du wirst ja 4, 5 Jahre, war das Thema in deinem Leben wahrscheinlich,
Ja,
wo du alles
tatsächlich.
andere drumherum organisiert hast dann.
Absolut. Das waren 4 Jahre hintereinander, ja, tatsächlich.
Ja.
Das erste Jahr war 2021. Da hatte ich sogar noch in der Bilanz eine 4-0 gehabt. Ja, und im letzten Jahr, wo ich eigentlich fachlich auf meiner Blüte war, also vom Know-how und alles, hatte ich in Bilanz eine 5-0. Also was ich damit sagen will, ist, das hängt nicht immer nur mit der fachlichen Expertise zusammen. Man braucht auch einfach viel Glück. Das ist einfach die Realität.
Ich
Dann
glaube,
muss
das will auch
man auch
jeder.
fit
Also,
bleiben.
ich würde gerade sagen, in der Schule vielleicht noch nicht so, aber wenn man studiert hat und mal so richtig lange, intensive Klausuren geschrieben hat, ich glaube, das wird jeder wissen. Man kann sich nie zu 100% auf alles vorbereiten. Man ist in einigen Themen drin und anderen nicht. Und ich habe das jetzt gestern einem Freund erzählt, weil während ich studiert habe, bin ich durch eine einzige Prüfung in meiner Uni durchgefallen, und es war absurderweise Steuern, weil ich habe nicht mehr Steuerrecht studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Steuern, aber die einzige Klausur bin ich durch Steuern durchgefallen, weil der Prof, der wollte die Veränderung des Grenzsteuersatzes irgendwie wissen. Oder ich saß davor und ich hab nicht verstanden, was der von mir wollte, wo ich denke, das ist Steuerrecht, das ist keine Ahnung. Ich weiß, wie man die Steuerlast, Einkommensteuer berechne, so. Und die Lösung wäre gewesen, erste Ableitung bilden, weil das ist die Steigerung von, so kannst du Grenzsteuer. Ich so, das ist Mathe. Also ich war ja nicht in der Mathe. Natürlich wusste ich das, eine erste Ableitung kann ich bilden aus der Formel, die im Gesetz steht, aber ich war überhaupt nicht in dem Modus drin. Und das ist halt einfach, das sind so Sachen, auf sowas kann man sich auch nicht vorbereiten. Also du kannst zwar fachlich inhaltlich gut sein, aber dir begegnen Aufgabentypen, die nicht so sitzen. Es gibt thematisch, inhaltlich kannst du nicht alles gleich gut können. Und deswegen, ich glaube, das wird jeder, der mal vor schwierigeren Klausuren saß, ja auch bestätigen können. Und dass Steuerberatungsprüfung halt eine der, wenn nicht die schwerste Prüfung ist, die du so in Deutschland ablegen kannst.
Absolut, ja. Ich wusste auch ganz genau, welche Themen mir liegen und welche mir nicht liegen.
Ja.
Das weiß man irgendwann. Also da braucht man sich nichts vorzumachen. Man kann 10-mal in das Examen gehen, 10-mal wird es komplett anders werden. Und deswegen weiß man eigentlich irgendwann, wo seine Stärken und seine Schwächen sind. Bei mir hat das tatsächlich ein bisschen gedreht. Bei mir war das am Anfang, dass ich so mich in Bilanz, aufgrund meiner Bilanzbuchhalter-Vorgeschichte, mich am meisten wohlgefühlt habe. Aber dann gegen Ende hin war es dann tatsächlich Tag 1. Und der war auch am besten von allen drei
Ja.
Tagen tatsächlich.
Und wie hast du das rein zeitlich organisiert? Erst Freistellung, und dann hattest du aber eben schon gesagt, dann bist du, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, all in gegangen oder so.
Genau.
Dann hast du gekündigt oder ist einfach unbezahlt Urlaub, oder wie hast du es dann gemacht?
Ich habe dann tatsächlich nach dem zweiten Versuch, wo ich da zurückgetreten bin, habe ich tatsächlich irgendwie eine Art innere Leere gespürt, dass es hier nicht mehr weitergeht auf diese Art und Weise. Ich hatte unzählige Minusstunden gehabt, musste die ständig aufarbeiten, weil ich
Ja,
ja auch
ja.
in bezahlter Freistellung war. Ich musste ja auch von irgendwas leben, sage ich jetzt mal, und bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich so nicht mehr weiterkomme. So. Und dann habe ich tatsächlich gekündigt. Und die Bubble, sage ich jetzt mal, ist ja bei uns ja auch nicht immer so klein, wie man denkt. Man kennt ja auch viele, lernt viele Leute kennen. Und ich hatte tatsächlich damals einen im Samstagslehrgang kennengelernt, der sich als Steuerfachwirt schon selbstständig gemacht hatte,
Ja.
mit ein paar Buchhaltungen, so die er betreut hat. Und dann hat er mich gefragt, ob das denn nicht was für mich wäre, weil so könnte ich ja die maximale Zeit aus der ganzen Sache rausschöpfen, weil ich hatte einen Vollzeitjob gehabt, ich habe dann auch die Buchhaltung gehabt, plus noch Vorbereitung, Steuerberaterexamen. Und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen tatsächlich und habe
Ja.
das in ganz, ganz kleinem Stil gemacht. Ich hatte, glaube ich, 10 Mandanten oder so und habe da die Buchhaltung betreut, wenn überhaupt, das waren maximal 10. Vielleicht waren es auch nur 6 oder 7. Also ist jetzt schon ein bisschen was her tatsächlich.
Ja.
Und habe die dann buchhalterisch betreut, habe mir dann einen Steuerberater gesucht, der mir quasi seine Unterschrift am Ende des Tages gibt, wenn mal eine Erklärung gemacht werden muss oder wie auch immer und Umsatzsteuervoranmeldung übermitteln und so weiter und so fort, weil das ja am Ende des Tages auch nur ein Steuerberater machen soll und darf.
Ja.
Und demzufolge nach war ich natürlich dran gebunden, irgendwo jemanden zu finden, der sich auf das Ganze einlässt. Da habe ich mich umgeschaut, viele Telefonate geführt. Einer sagt am Ende immer ja, glücklicherweise. Und ich konnte noch von den Corona-Verlängerungsfristen ein bisschen profitieren. Ich hatte keinen Druck, jetzt Jahresabschlüsse zu liefern bei den Mandanten.
Ja.
Und demzufolge nach habe ich ganz, ganz wenig gearbeitet und hatte ganz, ganz viel Zeit fürs Lernen und habe dann meinen Schwerpunkt nur noch auf diese Klausurenthematik fokussiert. Und
Ja.
habe dann morgens Klausur geschrieben, zwei bis drei Stück, also in der Woche waren es eher mehr zwei als drei, weil die Nacharbeit darf ja auch nicht zu kurz kommen, die auch wesentlich wichtiger ist als das Schreiben selber. Und das verbraucht halt unheimlich viel Zeit. Und das dann zu managen war aber einfacher, als Vollzeit zu arbeiten und dann noch Klausuren zu schreiben, weil da war de facto nur das Wochenende übrig fürs Klausurenschreiben und das hätte ich niemals geschafft, also nicht für mich persönlich geschafft. Ja, und dann hatte ich de facto in der Woche Zeit, Klausuren zu schreiben und mich selber zu korrigieren. Ich habe mich immer selber korrigiert und die Arbeit so nebenbei laufen zu lassen, weil ich musste ja, wie gesagt, auch von irgendwas leben.
Ja.
Ja, das war so.
Und ich wollte gerade sagen, war das der Grundstein für, ich weiß gar nicht, wie es danach weiterging, danach hast du dich direkt selbstständig gemacht, eigentlich ist es fast ganz witzig so, ich war wahrscheinlich nicht der Gedanke, aber du nimmst Buchhaltungsmandate an, hast dank Corona eine längere Abgabe für den Jahresabschluss, du darfst den Jahresabschluss noch nicht machen, aber wenn du die Prüfung bestehst, dann darfst du ihn dann pünktlich
ganz auch
noch
genau machen.
Das heißt, du kannst die Mandanten annehmen, bevor du eigentlich die vollständige das vollständige, in Anführungszeichen, Produkt liefern darfst, aber bis du es liefern musst, hast du die Erlaubnis gehabt, die Bestellung genau gehabt und durftest das. Eigentlich ist das ganz smart, dass quasi am Tag, im Jahr minus eins schon deine Kanzlei gestartet.
Ja, ist wirklich so, weil für mich war das ja auch alternativlos gewesen danach, sich nicht selbstständig zu machen, weil ich hatte ja schon meine Mandanten, ich hatte schon Anfragen.
Ich wollte gerade sagen, dann kommst du aus der Nummer ja nicht raus, die dann wieder abzulegen oder zu kündigen, um dann sich wieder einen Job zu suchen, ist ja dann auch irgendwie blöd wahrscheinlich.
Absolut, man hätte das nebenbei laufen lassen können, aber ich habe gemerkt, wie privilegiert man auch einfach ist, was das Thema Arbeitszeitgestaltung betrifft. Ich bin in der Mittagspause bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe meine privaten Erledigungen gemacht, wann ich das für richtig empfunden habe, ohne mich ständig irgendwie abmelden zu müssen und so weiter und so fort. Und das wollte ich einfach nicht hergeben. So, und deswegen habe ich das einfach fortgeführt. Natürlich nicht auf diese Art und Weise. Natürlich habe ich dann auch gefiltert. Natürlich wollte ich auch gewisse Branchen nicht mehr betreuen. Und natürlich wusste ich, dass ich für mich auch irgendwie wachsen möchte letztendlich.
Ja. Deswegen, das wäre für mich jetzt auch super spannend. Jetzt, wo du es quasi dann geschafft hast, vor einem guten Jahr, wo und wie siehst du bist jetzt ja relativ junger Steuerberater, wie startet man jetzt eine Kanzlei? Gut, ein paar Mandate, die kriegt man links und rechts mit, hast du ja erzählt, wie positionierst du dich, wie stellst du dich auf, für wen bist du da, weil in der Branche wandelt sich ja schon gerade sehr vieles und ich glaube, so ein Kanzleistart oder sich selbstständig machen als Steuerberater ist wahrscheinlich 2026 erheblich anders als 2010 oder 2000.
Absolut. Also positionieren ist ein gutes Thema, weil das Problem ist, wenn man mitbekommt, dass jemand Steuerberater ist und dann noch Migrationshintergrund und so weiter und so fort, sich dazu sofort zu positionieren, ist unheimlich schwer, weil da stehen ja auch lukrative Mandate gegenüber und es kommt ja in Anführungsstrichen nicht immer nur ein C-Mandat und dann gibt es noch das Persönliche, was dazwischen ist, dann gibt es noch einmal Aufträge, die auch mal schnell lukrativ sein können. Deswegen, das Thema Positionierung ist eigentlich bis heute nicht gefestigt. Also ich habe mich auf jeden Fall von gewissen, so ich sag jetzt mal bargeldintensiven Branchen, habe ich mich nach und nach getrennt, weil ich für mich diese Branchen nicht auf Dauer sehe, also für mich selber, auch was Thema Digitalisierung betrifft, ist auch oft sehr sperrig, sich mit diesen Mandanten dann zu einigen darauf, dass wir jetzt alles nur noch in Unternehmen online hochladen. Und das ist für mich bis heute tatsächlich ein Prozess. Ich hatte eigentlich immer als Ziel und als Plan gehabt, wenn ich fertig bin, dass ich im besten Fall nur Freiberufler betreue und daneben vielleicht noch Versicherungsvertreter. Das war so mein ursprüngliches Ziel.
Ja.
Aber dann kommt dann auf einmal ein Versicherungsvertreter tatsächlich an und Freiberufler, ich glaube, viele machen das ja auch selbst, zum Beispiel viele Rechtsanwälte machen ihre Buchhaltung auch selber, die sind gar nicht beim Steuerberater, weil die ja theoretisch gesehen das auch alles selber machen dürfen und auch praktisch gesehen, ja, die muss man erstmal bekommen, die Mandate. Und das ist halt ein Prozess bis heute, wo ich mich natürlich noch irgendwo in der Findungsphase bin und sehe. Ich weiß definitiv, was ich nicht mehr will. Ich weiß aber auch, dass ich nicht mehr in dieser laufenden Tätigkeit sein will, also wirklich komplett Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss und Steuererklärung. Ich habe ja alles von der Pike auf gelernt, deswegen kann ich zum Glück auch alles. Also für mich ist das kein Fremdwort, Lohn und Gehalt oder LODAS. Also ich habe mit beiden gearbeitet, auch SKR 03, 04, Pflegekontenrahmen, Ärztekontenrahmen gab es ja früher auch noch. Ich kannte ich und kenne ich auch alle. Deswegen hatte ich nicht das Problem, was das Thema Praxis betrifft. Das ja. Problem ist eigentlich eher, wie schaffe ich auf Dauer alles alleine, weil ich bin de facto alleine. Ja, glücklicherweise hatte sich dann letztes Jahr im Oktober ein Buchhalter bei mir gemeldet, der mich bei Google gefunden hat und gefragt hat, ob ich an einer Kooperation interessiert wäre.
Und so ein gleiches Setup, wie du vorher eigentlich hattest.
Genau. Dass
du als Buchhalter für andere Steuerberater gearbeitet hast. Und ja.
Ganz genau. Und da konnte mein Herz natürlich nicht Nein sagen. Auf der einen Seite war ich selber in der Situation. Auf der anderen Seite habe ich nach Entlastung gesucht.
Ja.
Und das war dann einfach eine Win-Win-Situation. Und da war für mich die Chance, dass ich
glaube auch wirklich, das ist am Anfang, ist das, glaube ich, auch also so für Buchhalter ist es sowieso also existenziell, weil das Buchhalter kann nicht alleine die Arbeiten erledigen. Das heißt, Buchhalter brauchen ja auch berufsrechtlich einfach einen Steuerberater. Aber ich glaube auch gerade für junge Steuerberater, du tust ja halt echt den Gefallen, dass du nicht sofort so riesengroße Gehaltskosten hast. Weil so einen Bilanzbuchhalter einzustellen, ich weiß keine Ahnung, das 5.000 muss man im Monat vielleicht zahlen, Arbeitgeberbrutto 6.000, 7.000, da hast du 70.000, 80.000 Kostenblock, die du ja reinbringen musst mit deiner Selbstständigkeit auch erstmal. Und diese freiere Zusammenarbeit, die ist für dich dann einfach so viel angenehmer erstmal, weil du nicht dich selber nicht so sehr unter Druck setzt, diese Kosten für diese Gehälter mit reinzubekommen. Deswegen glaube ich, eigentlich ist das auch eine perfekte Symbiose von freien Selbstständigen und Buchhaltern und Steuerkanzleien. Ich weiß, dass viele Kanzleien nicht wollen und wahrscheinlich ab einer gewissen Größe spielt es auch keine große Rolle mehr, aber gerade für kleinere Kanzleien oder Einzelkämpfer ist das, glaube ich, kann man es fast nicht besser machen.
Absolut. Also wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, auch wo ich jetzt in der letzten Zeit Mandate auch mal von anderen Steuerberatern angenommen habe, dass dieses Konstrukt, was ich selber fahre, auch von anderen Beratern gefahren wird. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man sagt, die Konstellation, er will ja nur in Anführungsstrichen Personalkosten sparen oder wie auch immer. Ne?
Nee, also, du hast mich nicht gebunden. Nee, also da geht es mir auch per se ja nicht um Gefahr, um zu sparen, sondern einfach, du musst, wenn du jemanden Vollzeit einstellst, ihn ja auch Vollzeit auslasten. Das heißt, ich war auch viel und häufig schon selbstständig und der erste Mitarbeiter ist halt unfassbar schwierig, weil deine Fixkosten von 500 bis 1000 Euro, die du vorher hattest, auf 7.000, 8.000 im Monat steigen und du brauchst, wo du vorher 40, 50 Stunden ausgelastet warst, musst du danach 80 Stunden auslasten und das kriegst du ja nicht von heute auf morgen hin. Und die Frage ist, wie kriegst du diesen Sprung hinzubekommen? Der ist, glaube ich, extrem schwer. Und wenn man einfach quasi auf, in Anführungszeichen, auf Rechnung arbeitet, dann hat man einfach die viel größere Flexibilität, das auch Stück für Stück aufzubauen vielleicht.
Absolut. Und ich habe ja nicht gesagt, dass ich mich gegen Mitarbeiter wehre, um Gottes Willen. Ja. Ich war ja selber immer angestellt. Ich war 13 Jahre angestellt. Aber für mich war einfach nicht der richtige Zeitpunkt bisher, um das anzubieten. Zudem kommt noch, ich habe ein kleines Büro in so einem Coworking-Space, das heißt so Büro im Büro, da könnte ich ohnehin kein Mitarbeiter hinsetzen. Ja. Ne? Es gibt natürlich noch Remote, klar, da müsste man irgendwie Equipment und so weiter zur Verfügung stellen, aber dann muss man ja auch entsprechende Mandate haben, um das auch alles wieder zu decken. So, und der Zeitpunkt ist einfach noch nicht da für mich, dass ich sage, jetzt brauche ich einen Mitarbeiter. Komischerweise, alles, was alle sagen immer zu mir, ja, wie sieht es denn aus, wann hast du denn mal einen Mitarbeiter, Anführungsstrichen? Dann sage ich immer, ich habe Externe, mit der Konstellation fahre ich gut, weil die Interessen sind die gleichen. Beide wollen wachsen und beide wollen ihre Schwerpunkte haben. Bei mir wäre der Schwerpunkt dann in der Beratung und bei dem externen Buchhalter wäre das in der laufenden Betreuung.
Ja.
So, und ich denke mal, so haben beide Seiten was davon. Und man wird vor allem seiner Sache gerecht, ne, weil viele Steuerberater haben ja leider so den Ruf, dass sie nur verwalten, in Anführungsstrichen. Und das ist für mich eigentlich das Beste, was mir dann passieren kann. Um dann so ein bisschen mehr von der Verwaltung, in Anführungsstrichen, und von dem Abarbeiten. Ich mache das auch, gar keine Frage. Aber mit jeder weiteren Mandatsannahme, die ich mache, entsteht halt immer mehr diese laufende Arbeit. Und die source ich dann quasi aus auf den externen Kollegen. So ist so meine aktuelle Konstellation, was Praxis betrifft.
Okay. Du hattest vorhin kurz angesprochen, wenn man dann mitbekommt oder im Mandantenkreis, in dem Bekanntenkreis, jemand mit Migrationshintergrund braucht auch einen Steuerberater und so. Ist das so ein Thema? Ich hatte es auch kurz erzählt, also ich privat hatte mal mit dem Gedanken gespielt, auch auszuwandern und in ein anderes Land zu gehen, ist gerade aus steuerlicher Perspektive eine Katastrophe, gerade wenn man selbstständig ist. Und ich bin mein Leben lang selbstständig gewesen und das ist einer der größten Gründe gewesen, vor der ich am meisten Respekt hatte, mit meiner Selbstständigkeit auszuwandern. Ich will nicht sagen, dass es als Angestellter wahnsinnig simpel ist, weil man sich einen Job suchen muss und da in dem Unternehmen, wo man dann hingeht, irgendwie klarkommen muss und sich behaupten muss. Aber mit Selbstständigkeit muss man sich halt mit dem Steuerrecht des Landes auseinandersetzen und ist im Zweifel irgendwie immer selbstverantwortlich. Der Unterschied zwischen angestellt ist, der Arbeitgeber kümmert sich um den ganzen Kram und als Selbstständiger ist man immer selber verantwortlich, das zu machen. Und da Berater zu finden, ich hatte recherchiert und tatsächlich mit ein paar Leuten schon gesprochen, für mich, ich dachte so, boah, das ist echt schwierig, in einem fremden Land Fuß zu fassen. Das ist so die eine Perspektive, die ich habe. Und dann gibt es ja immer die Statistiken, dass ehrlicherweise Leute mit Migrationshintergrund statistisch gesehen viel unternehmerischer sind und viel häufiger gründen. Das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, aber wo ich mich mehrfach schon gefragt habe, so, wie machen die das? weil du hast ja, es ist ja auch wirklich super, also keiner wird ja sagen, deutsches Steuerrecht ist intuitiv gut zu verstehen. Aber das gilt ja für Leute, die 100% hier wissen, wie der Hase läuft, wie so Verwaltung läuft, wie das mit Ämtern, dass wir das haben, die Sprache fließen können als Muttersprache und so. Und selbst für die ist das schon extrem schwierig, da einen Überblick zu bekommen. Wie läuft das? Was ist das, dein Eindruck? Wahrscheinlich ist es ganz schwer, überhaupt einen Steuerberater zu finden. Ich kann mir vorstellen, wenn dann einer da ist, der eventuell zumindest kulturell, sprachlich und so weiter zumindest die Brücke bauen kann, ist das auch deutlich mehr als in Anführungszeichen nur steuerliche Beratung, sondern auch viel mehr Begleitung beim in Deutschland als Selbstständiger, als Unternehmer Fuß zu fassen.
Absolut. Also das ist ja nicht nur die Sprache. Also bei mir ist das ja so, ich bin ja Kurde und bin halt Religionszugehörigkeit Jeside und aufgrund dieser Sprache, Deutsch und Kurdisch, werde ich halt unheimlich viel auch von, ich sag jetzt mal, meinen Landsleuten kontaktiert. Ja. Weil die selber wissen, es ist sehr, sehr schwer, jemanden zu finden in der Branche und noch schwerer ist es, jemanden zu finden, der meiner Sprache in Anführungsstrichen mächtig ist. Die wissen was zwar von ihrem Business, aber die kommen halt mit dem Steuerrecht nicht zurecht, was ja auch okay ist. Dafür hat man ja auch einen Steuerberater. Und da ist der Andrang.
Also haben wir nicht mal Deutsche, haben wir Ahnung davon. Also ja. ich habe irgendwo schon mal gesagt, ich habe die ersten 3 Jahre meiner Selbstständigkeit Steuern hinterzogen, weil ich gar nicht wusste, dass ich bestimmte Dinge anmelden musste. Ich habe es sehr konsequent unvollständig gemacht, habe es dann später herausgefunden. Man erfährt das halt leider nicht einfach quasi in der Schule oder irgendwo, dass man am Ende sagt, so, jetzt weißt du alles. Und genau das meine ich. Und das stelle ich mir so extrem schwer vor, wenn man einen Migrationshintergrund hat, weil dann hat man ja noch weniger Kontext zu diesem Land und wie es so läuft.
Absolut. Und umso schöner ist es ja dann für die Leute, wenn die jemanden finden. Ich hatte letzte Woche tatsächlich noch eine Anfrage gehabt von jemandem, da hieß es, ja, ich möchte gerne zu dir kommen oder ich möchte gerne von dir betreut werden, weil du Migrationshintergrund hast. Ja. Wirklich, so offen und ehrlich gesprochen. Also das ist nicht gesagt, nur die Sprache.
Deswegen mein Beispiel mit Spanien. Ich habe nach Deutschen, Deutschen, die steuerberatend tätig sind, in Spanien gesucht. Ich habe ganz gezielt nur nach Deutschen gesucht. Und das ist ja letztendlich genau das Gleiche, weil ich da das Gefühl hatte, die sind wenigstens, erstens sprechen sie meine Sprache, wir haben nicht diese Dolmetsch. Inzwischen, es gibt KI, es gibt Translator und alles, aber das geht so viel Information einfach durch die Übersetzung auch verloren. Ja, also deswegen, ich kann das zu 100% nachvollziehen, dass das, also ich würde es genauso machen. Ich würde genau jemanden suchen, der meine Sprache spricht, der idealerweise den aus dem gleichen Land kommt und alles Mögliche und einfach in meiner Welt, in meiner Sprache mir das übersetzen kann, was jetzt hier zu tun ist. Und da geht es einmal um sprachliche Übersetzung, aber auch einfach, ich will nicht sagen kulturell, das meine ich gar nicht, so Prozesse und
Mentalität,
Abläufe und Ämter. Und wenn Ämter in einem anderen Land anders geregelt sind, dann bist du ja schon vollkommen aufgeschmissen. Und dann weißt du überhaupt nicht mehr, an wen du dich wenden musst.
Das ist absolut so. Und viele sind ja im Glauben, dass der Steuerberater ja nicht nur der Steuerberater ist, der ist auch der Unternehmensberater, ist ja irgendwo auch. Der ist noch der Versicherungsvertreter und der ist noch der
einfach so der Behördenansprechpartner.
Der Behördenansprechpartner, ja. Genau. Und in dem Glauben sind dann tatsächlich alle, muss man dann auch immer vielleicht ein bisschen klarstellen, in Anführungsstrichen, aber Ja, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Aber das ist auch eine Mentalitätssache. Es ist nicht nur die Sprache, es ist auch die Mentalität,
Ja.
die Art und Weise, vielleicht manchmal auch das Wording, wie man spricht, ne, mit den Menschen. Ich muss ja nicht mit denen in hochkomplizierten Steuerrecht sprechen. A, es ist nicht mein Stil und B, es ist auch nicht mein Wording. Und ja,
Und
die
ist für
Menschen
jemanden auch
wollen.
irrelevant, ehrlicherweise. Denen
Genau.
ist doch die Fachbegriffe und auch die Paragraphen. Die Diskussion habe ich bei uns in der Kanzlei sehr häufig, wo ich denke so, gebt den Mandanten bitte nicht zu viele Details. Wenn sie fragen,
Ja.
gebt sie ihnen, aber die allermeisten Mandanten haben überhaupt gar keine Lust darauf, sich mit unseren Problemen zu befassen. Und unser Problem sind die Gesetze und irgendwelche Bilanzpositionen und wie sie jetzt heißen. Für den Mandanten muss es so verständlich sein, dass er es versteht und nicht, dass es theoretisch rechtlich sauberste, präziseste Legalsprache ist, muss man sozusagen.
Die wollen am Ende das Ergebnis irgendwo sehen.
Ja.
Und der Weg dahin, der ist schon komplex genug, den dann noch zu übersetzen, macht in den wenigsten Fällen dann Sinn. Vor allem bei Menschen, also die dann halt
Ja.
auch diesen Migrationshintergrund mitbringen. Also das würde ausarten, das wäre gar nicht machbar,
Ja.
das zu vermitteln.
Wahnsinnig spannend. Ich schaue auf die Zeit. Wir sind gut fortgeschritten. Vielleicht so als abschließende Frage. Du bist jetzt seit einem Jahr selbstständig. Wie siehst du dich oder deine weitere Entwicklung in dieser Branche, die ja schon auch sich selber an sich wandelt? Ich habe das Gefühl, also deswegen so als Fazit, ich bin beeindruckt von deiner Mentalität, viermal diese Prüfung zu schreiben. Das habe ich persönlich noch niemanden getroffen. Deswegen allergrößten Respekt. Deswegen glaube ich nicht, dass Selbstständigkeit per se bei dir ein Problem wird, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was du als Selbstständiger brauchst. Du musst halt immer einmal mehr aufstehen, als hinzufallen. den Eindruck habe
Absolut.
ich, und deswegen glaube ich nicht, dass du vor wandelnden Rahmenbedingungen Sorgen hast. Aber es tut sich ja schon sehr viel, wie die Arbeit passiert. Technologie, Automatisierung, künstliche Intelligenz, alles Mögliche. Wie siehst du deine Entwicklung oder wo siehst du dich, deine Kanzlei in den nächsten, was sind so die nächsten Schritte, wo es hingeht für dich?
Boah, schwierig. Also ich habe da jetzt keinen festen Plan oder
Ja.
Fahrplan oder wie auch immer. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich in der Praxis und in der Theorie sehe, weil ich ja auch jetzt seit diesem Jahr auch Prüfer bei den Steuerfachangestellten bin und das für mich auch eine Herzensangelegenheit ist. Und
Ja.
deswegen versuche ich, eine gute Balance zwischen Theorie und Praxis zu bekommen. Also um auch ein bisschen auch ein Stück weit irgendwo immer in der Theorie zu bleiben, vielleicht auch als gutes Vorbild voranzugehen. Referent beim Zukunftstag bin ich auch. Das ist auch so eine Herzensangelegenheit von mir. Habe ich jetzt auch einmal gemacht. Ich bin nächsten Monat auch wieder an einer Realschule und darf in Sachen Steuern referieren, was mir unheimlich viel Spaß macht, was auch komplett ehrenamtlich ist. Und für mich ist die Praxis, also die läuft jetzt erstmal so, wie ich sie habe, weiter. Ich filter
Ja.
natürlich meine Mandate aus. Ich versuche natürlich auch zu wachsen und ich versuche auch meine Branchen zu filtern. Und ich glaube tatsächlich auch, dass mir dieses ganze Thema rund um die Digitalisierung, E-Rechnung dabei unheimlich helfen wird, weil ich viele Prozesse einfach automatisieren kann. Und dann auch
Ja.
nicht darauf angewiesen bin, jetzt zehn
Viele Mitarbeiter zu
Mitarbeiter zu
haben. Ja.
beschäftigen. Zum Beispiel, ja. Oder einen weiteren externen Buchhalter noch heranhole, wie auch immer. Weil man jetzt wieder mehr in der Zeit schaffen kann. Also ich glaube, wir werden mehr auf Masse gehen müssen. Die Buchhaltung wird wahrscheinlich nicht mehr so vergütet, wie sie vielleicht aktuell vergütet wird. Und wir unsere Schwerpunkte verlagern auf die Beratung. Das ist auch genau das,
Ja.
was ich möchte. Mich hat
Ja.
mal beim Zukunftstag ein Lehrer tatsächlich darauf angesprochen, ob ich mich irgendwie in der Branche auf Dauer bedroht fühle durch die Digitalisierung. Da habe ich dem gesagt, ich habe mir erstmal was gedacht und dachte mir, oh gut, den ersten wahrscheinlich, den man eher ersetzen kann, ist der Lehrer tatsächlich, der dann wahrscheinlich mehr der
Ja.
Pädagoge wird, der dann wahrscheinlich mehr der Pädagoge wird. Und ich habe zu ihm gesagt, dass ich das für mich als Chance sehe, mich auf die Beratung zu fokussieren. Und da
Ja.
möchte ich eigentlich hin, auf kurz oder lang. Mit welchen Branchen im Speziellen jetzt, ob das am Ende drei, vier, fünf sind oder nur noch eine ist,
Ja.
das kann ich einfach de facto zum gegenwärtigen Zeit nicht sagen, weil das sehr kurzweilig ist alles, manche Dinge sich auch einfach ergeben, so ist das manchmal mit dem Leben und dem Schicksal.
Ja.
Und ich mich dagegen auch nicht verschließen möchte. Das, was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass ich definitiv für mich einen bunten Mix aus Theorie und Praxis und mein ganz großes Ziel ist tatsächlich, dass ich irgendwann eines Tages als Prüfer bei den Steuerberatern selber sitzen werde. Auf der anderen
Du
Seite,
hast nicht
weil ich.
genug, ne? Nochmal jedes Jahr durch die Prüfung durch, nur auf der anderen
Ja.
Seite vom Tisch.
Nein, nein, das ist einfach, ich weiß nicht, ich möchte ganz gerne auch den Menschen zeigen, was möglich ist.
Ja, also ich verstehe das, ich verstehe das, aber ja, du, also ich dachte mir vorhin schon, eigentlich müsste es, wenn jetzt jemand in die Prüfung geht und sich nicht sicher ist, auch wie geht man so eine Prüfung taktisch an und Vorbereitung und so, eigentlich bist du da einer der größten Experten, die man haben könnte, weil du es halt einfach schon so selber auch nicht nur theoretisch von der Seitenlinie beobachtet hast, sondern halt einfach selber auch durchlebt hast. Und dieses, also gar nicht so als Gag und so als Joke gemeint, sondern es ist wirklich. Es hat ja einen Vorteil. Das ist ja eine Erfahrung und ein Skill, an dem viele auch interessiert sind. Und ich glaube, gerade in dem Bereich Prüfungen zu gehen, wird das, glaube ich, den Prüflingen schon auch gut tun. Das ist schon eine Vorbildfunktion, finde ich, die du da mitbringen
Ich
kannst,
habe
zumindest.
tatsächlich, um nur das mal kurz anzureißen, durch diese Vorbereitungskurse, ich korrigiere ja auch bei angehenden Steuerberater
Ja.
auch deren Klausuren inzwischen, also bei einem Anbieter korrigiere ich
Ja.
halt auch Klausuren. Und ich habe tatsächlich durch diese Erfahrung auch wieder neue Kontakte bekommen, wo mich Prüflinge tatsächlich danach kontaktiert haben. Die haben mich gegoogelt, einfach angerufen und gefragt, was mache ich jetzt? Ich habe die schriftliche Prüfung gerade hinter mir.
Ja,
Wie bereite ich mich auf die mündliche
überrascht
vor?
mich überhaupt nicht. Ja.
Und ich habe tatsächlich mit diesen Menschen auch teilweise dann Simulationen durchgeführt. Und die haben am Ende sogar auch bestanden. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und die will ich nicht verlieren.
Ja, fantastisch. Schönes Schlusswort. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt Angst haben vor der Prüfung, unbedingt einmal Heiri googeln, dann anrufen und sagen, was muss ich jetzt machen? Nein, aber ernsthaft, wo und wie würde man dich denn erreichen? Nur dafür oder falls man sagt, Mensch, ein netter Typ, mit dem muss ich mich unterhalten. Wo und wie erreicht man dich am besten? Verlinken wir
Ich
sonst
habe
natürlich auch irgendwie in der Beschreibung und Webseite, Podcast-Seite und so weiter.
tatsächlich inzwischen auch LinkedIn, da wurde mir auf der Messe auf der, was war das hier, von der Steuerberater-Expo, genau, in Köln letztes Jahr,
Ja.
hat man mir dringend dazu geraten, einen LinkedIn-Account zu machen. Als Steuerberater müsste man doch LinkedIn haben. Deswegen habe ich tatsächlich LinkedIn und ich habe natürlich eine Homepage, weil als Steuerberater sollte man doch schon eine Homepage haben. Also das sind so die gängigen Plattformen, wo man mich findet. Natürlich halt über Google. Das
Ja,
ist der einfachste
fantastisch.
Weg, glaube ich, am Ende des
Fantastisch.
Tages.
Vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Sehr, sehr, sehr spannender Weg. Ich glaube, ich finde es vor allen Dingen inspirierend in erster Linie, und eine Ermutigung an allen anderen, die vor entweder Steuerberaterprüfung oder irgendeiner anderen Prüfung halt auch stehen. Deswegen vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke euch für die Einladung. Das war jetzt auch meine erste Aufnahme. Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich daran teilnehmen konnte und ich hoffe, ich kann den ein oder anderen Input am Ende des Tages mit auf den Weg geben.
Fantastisch. Vielen lieben Dank und auch an euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, so eine kleine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder YouTube oder wo auch immer ihr gerade zuschaut und zuguckt, würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.